Beschenk uns Konzentration, auch für diese letzte Stunde heute. Amen. Ja, wir wollen uns setzen. Einen Punkt habe ich jetzt noch zur Ehe und dann gehen wir zum zweiten großen Thema. Das gehört noch zu Grundsätzliches zur Ehe. Die Ehe hat einen guten Zweck. Sie ist zum Wohl, erstens zum Wohl für den Menschen. Ich soll noch eine Frage beantworten. Es wurde gesagt, Gott will, dass wir reich sind. Das steht in 2. Korinther 8, Vers 9. Er wurde arm und um unseretwillen, damit wir durch seine Armut reich würden. Da geht es nicht um die Materie, materiellen Reichtum, sondern um den inneren Reichtum. Das ist ja klar. Hoffentlich habe ich nicht jemand falsch verstanden. Gut. Also die Ehe hat einen guten Zweck. Sie ist zum Wohl für den Menschen. Gott will, dass es dem Menschen gut geht und dass er sich freut. Erfreue dich an der Frau deiner Jugend, die du, als du jung warst, geheiratet hast, heißt das. Die Ehe ist zum Dienst. Es ist ein gegenseitiges Dienen und es ist ein gemeinsames Dienen im Reich Gottes. Da tue ich jetzt mich nicht, man könnte hier lang darüber reden, aber es ist etwas Wunderschönes, wenn Ehemann und Ehefrau zusammenspielen oder zusammen harmonisch zusammen dienen. Die Frau ist die Hilfe des Mannes, sodass sie unterstützt den Mann in seinem Dienst. Und das ist ihr Hauptdienst. Ja? Sie hat nicht parallel ihren eigenen Dienst, sondern ihr Hauptdienst ist, den Mann zu unterstützen. Sie kann auch noch einen zusätzlichen Dienst auch noch haben, ja? wenn sie noch Kräfte zur Verfügung hat. Sie ist ein Dienst, die Ehe ist ein Dienst an den Kindern, damit sie Gott dienen. Das sind vor allem zuerst die Frauen, denn die Frauen haben zuerst das Kind recht lange an sich, mit sich, viel enger noch als der Mann. Beide aber müssen zusammenspielen. Der Vater erzieht die Kinder, die Frau hat die Kinder. Der Vater ist oft, zur Zeit der Juden war der Vater oft am Feld und überall. Heute ist der Vater in der Arbeit, aber trotzdem nimmt er die Kinder mit, sobald sie älter werden, soweit er kann. Er nimmt sie geistlich mit. Also ein gemeinsamer Dienst. Drittens, die Ehe ist zur Gemeinschaft untereinander. 1. Mose 2, Vers 18, Gott will nicht, dass Adam alleine sei, also Gemeinschaft mit seiner Frau und gemeinsam mit Gott, wo zwei eins werden, bin ich in ihrer Mitte. Und gerade da in der Ehe ist es eine gute Gelegenheit, eins zu werden und zu beten. Matthäus 18, Vers 20. Viertens, die Ehe ist zur Freude. Das eine habe ich zum Wohl, das heißt, es ist zum Guten, und das andere heißt, es ist zur Freude. 5. Mose 24, Vers 5. Der junge Soldat, der soll, wenn er geheiratet hat, ein Jahr lang befreit sein vom Soldatendienst. Warum? Weil er fallen könnte im Krieg. Und dann hat die Frau keinen Mann mehr. Und da hat Gott dafür gesorgt, dass das erste Jahr zieht der Mann nicht in den Krieg. Und sie hat ihn und er hat sie. Wunderbare Einrichtung. Ja. Er ist also nicht dann gefährdet. Es ist nicht die Gefahr, dass sie ihn verliert im ersten Jahr. Die andere Stelle habe ich schon zitiert. Erfreue dich an der Frau deiner Jugend. Fünftens, sie ist zur Vermehrung. Gott will, dass Menschen sich vermehren. Das heißt, mehr als zwei Kinder. Denn zwei Kinder ist keine Vermehrung. Oder? Eigentlich logisch. So, Platz, Bestimmung und Aufgabe von Mann und Frau. Nächstes Thema. Zuerst der Mann. Eigentlich nach Epheser 5 ist zuerst die Frau dran, aber wir nehmen heute mal zuerst den Mann. In 1. Korinther 11, Vers 3 heißt es, der Mann ist das Haupt der Frau. Und in Epheser 5, Vers 23 heißt es, der Ehemann ist das Haupt der Frau. Das bedeutet, als Haupt ist der Mann ein Leiter und Vorangehender. Ich hoffe, Sie stören sich nicht dran, dass ich so schnell bin, aber wir haben ein großes Thema. Man könnte jetzt natürlich 20 Stunden über die Ehe sprechen, aber wir haben das auf 3 reduziert. Aber ich denke, wir halten uns bei den Wichtigsten auf. Und wenn Sie Fragen haben, dann zu gewissen, dann wollen wir dann an diesen Stellen dann vertiefen. Der Haupt geht voran. Das Haupt geht voran. Das Haupt leitet. Das bedeutet, wenn man die biblischen Prinzipien eines Hauptes anwendet, Haupt ist der, der vorangeht, ein Ziel im Auge hat und das Ziel erstrebt. Also da marschieren sie in ein anderes Dorf und das Ziel ist jetzt das Dorf. Der Mann hat dieses Ziel im Auge. Die Frau hat vielleicht die Blumen am Wegrand im Auge. Aber der Mann ist hier der Vorangehende. Ja? Denken und planen und Initiative ergreifen, vorangehen, positive Kontrolle ausüben, das ist die Hauptverantwortung beim Mann. Das heißt nicht, dass die Frau nicht denken und planen darf, aber sie wird mit dem Mann gemeinsam das tun. Sie wird nicht einfach selber nur die Initiative ergreifen. Es gibt Fälle, wo die Ehe kaputt ist. Da würde alles Bach abgehen, wenn die Frau nicht die Initiative ergreifen würde. Das gibt es auch. Das sind Ausnahmefälle. Da ist die Ehe zerstört. Da muss man dann helfen. Aber für Christen sollte das klar sein. Gott wendet sich an den Josef, nicht an die Maria. Interessant, oder? Eigentlich klar. Josef, nimm das Kind, geh nach Ägypten. Ja, nicht Maria nimmt das Kind. Na, Josef weckt die Maria auf und sagt, wir gehen jetzt nach Ägypten. Und Maria geht mit nach Ägypten. Sie sagt nicht, nein, ich sehe das anders. Ja. Gott zieht vor allem den Mann zur Rechenschaft. 1. Mose 3, Vers 9. Zuerst geht Gott zu Adam und fragt, wo bist du? Obwohl die Eva die Erste war, die gesündigt hat, geht Gott zu Adam. Adam hat das Gebot bekommen. Adam hat es bewusst übertreten. Obwohl er es von Gott direkt 1:1 gehört hat. Gott stellt ihm die Frage, Adam, wo bist du? Und er soll jetzt Rechenschaft ablegen. Weiter, als Haupt ist er auch ein Lehrer. Als Haupt ist er ein Vorbild in Wort und Tat. Er spricht. Als Haupt spricht er. Er schweigt nicht. Als Haupt hat er Gottes Wort in den Raum zu stellen. Gott sagt aber so, und wir müssen es so machen. Komm, wir schauen, was Gott sagt. Wir müssen Gott gehorchen. Das Wort Gottes muss die Ehe leiten. Alles Werden der Schöpfung entsteht durch das Wort Gottes. Und alles Werden in der Ehe, was Gutes werden soll, entsteht durch das Wort Gottes. Wenn wir uns nicht an das Wort Gottes halten, wird nichts Gutes daraus werden. Alles Werden kommt durch Information von Gott und der Mann hat die Verantwortung, die göttliche Information in die Familie hineinzutragen und auch die Frau daran zu erinnern. Alles durch das Wort Gottes und mit dem Wort Gottes. Ein wichtiges Prinzip, das manche Ehe nicht beachtet hat und dann gab es Probleme. Dann muss man zur Buße tun, zurückgehen und sagen, gehen wir jetzt zurück zum Wort und jetzt stellen wir uns dem Wort Gottes. Das Wort Gottes muss in den Raum gestellt werden. C, ein liebender Diener, der Größte unter euch sei euer aller Diener. Der Herr Jesus hat vorgelebt, was es heißt, ein Haupt zu sein, indem er allen diente. Und er hat dieses Prinzip den Jüngern weitergegeben, der Größte unter euch sei euer aller Diener. Einer achtet den anderen höher als sich selbst. Wie geht das, wenn der andere sich unterordnen soll? Genau wie der Herr Jesus das gemacht hat. Die Jünger sollten sich unterordnen und er hat die Jünger höher geachtet als sich selbst. Wie hat er das gemacht? Zum Beispiel hat er ihnen gedient, die Füße gewaschen, aber er hat viel mehr gedient. Er ist ans Kreuz gegangen, er hat alles für uns getragen. Also, der Höhergestellte achtet den anderen höher als sich selbst. Der Herr Jesus ist der Höchstgestellte, der ist am höchsten Platz. Aber er hat sich freiwillig erniedrigt und achtete den anderen höher als sich selbst. Das nennt man Liebe. Und die Liebe lenkt, die Liebe leitet. Nur in einer nicht eine Atmosphäre von Angst und Misstrauen wird hier produziert, sondern eine Atmosphäre von Vertrauen und Ermutigung. Liebe und Heiligkeit müssen immer zusammengehen. Nicht Liebe auf Kosten von Heiligkeit. Dass der Mann alles für die Frau tut und dann macht er Kompromisse mit dem Wort Gottes und das Wort Gottes hat nichts mehr zu sagen, weil die Frau will es ja anders haben. Das darf nicht sein. Da ist der Mann verantwortlich. Liebe und Heiligkeit geht zusammen. Liebe ist eine heilige Liebe und die Heiligkeit ist eine liebevolle Heiligkeit. Weiter. Zweitens, als Haupt ist er aber zugleich auch Retter und Bewahrer. Wir lesen Epheser 5, die Stelle ist uns nicht so geläufig, deshalb lesen wir sie. Epheser 5, Vers 23, weil der Mann das Haupt der Frau ist, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde. Und er ist der Retter des Leibes. Es geht hier um Christus. Christus ist Haupt und zugleich Retter des Leibes. Das heißt Retter der Gemeinde. Der Leib ist die Gemeinde. Und jetzt soll der Mann seine Bestimmung und seinen Platz und seine Aufgabe ist es, dass er sich dessen bewusst wird, ich bin Haupt und als Haupt bin ich auch Retter. Das Wort für Retter übrigens heißt im Griechischen Soter und das bedeutet auch Bewahrer. Das Wort retten und bewahren ist hier dasselbe Wort. Der Mann ist der Retter und Bewahrer als Haupt. Als Haupt der Ehe rettet und bewahrt er seine Frau. Übrigens, hier steht nicht, er soll Haupt sein. Haben Sie richtig gelesen? Es steht nicht, der Mann soll das Haupt der Frau sein. Das ist falsch. Der Mann ist das Haupt der Frau. Es ist ein Ist-Zustand, es ist ein Indikativ. Nicht er soll Haupt sein, er ist es und er muss sich dessen klar werden, was er ist und dementsprechend soll er handeln. Ja. Was tut ein Haupt? Lieben, das sagt er nachher. Vers 28, 29, in dieser Weise haben die Männer auch ihre Frauen zu lieben, wie ihre Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Also dadurch rettet und bewahrt er seine Frau. Er kompromittiert nicht, er geht nicht Kompromisse ein, wenn die Frau das anders sagt als das Wort Gottes, dann wäre das nicht zu ihrem Wohl. Dann muss er etwas tun, weil er die Frau liebt und weil es zum Wohl der Frau ist, muss er etwas tun, was sie nicht will, ja, nämlich dem Wort Gottes gehorchen. Das ist hier ein ganz wichtiger Punkt. Alles ist zu ihrem Wohl. Sie steht im Mittelpunkt seines Interesses. Was die Ehe betrifft, was Gott betrifft, steht Gott an erster Stelle, aber Gott sagt ihm ja, er soll seine Frau lieben. Er soll seine Frau in den Mittelpunkt seines Interesses stellen. Er muss sich also kümmern um sie, wie es ihr geht. Und er muss schauen, dass sie nicht auf einen falschen Weg kommt. Er muss auch korrigieren in einer feinen, richtigen Weise, so wie Gott das auch tut. Er ist bereit, das Leben für sie hinzugeben. Vers 25, so wie Christus bereit war, das Leben für die Gemeinde hinzugeben. Männer liebt eure Frauen, wie er auch Christus die Gemeinde liebte und sich selbst für sie hingab. Christus hat das auch getan. Also soll der Mann auch bereit sein. In der Praxis geht es ja ohnehin nicht darum, dass wir sterben dabei. Äußerlich, vielleicht innerlich manchmal, aber äußerlich nicht. Ego zerstört Ehe. Und Hauptsein heißt Haupt hinhalten. Ganz wichtige Sätze. Hauptsein bedeutet, wie der Herr Jesus sein Haupt hingehalten hat, das Haupt hinzuhalten. Nicht wie Abraham, der gesagt hat zu Sarah, sag einfach, du bist meine Schwester, damit es mir gut gehe und ich meine Haut rette. Da geht es um ihn selber. Da hat er nur auf sich geschaut, auf Kosten der Sarah. Nicht so. Das bedeutet in der Praxis, Epheser 5, Vers 29, das bedeutet in der Praxis, die Frau zu pflegen und zu nähren. Denn niemand hasste je sein Fleisch, sondern ernährt und pflegt es, wie auch der Herr die Gemeinde nährt und pflegt. Das bedeutet auch, sie zu schützen. Also pflegen heißt hier, pflegen heißt zu ihr schauen, dass es ihr gut geht, körperlich, aber auch seelisch. Nähren. Beschützen, auch vor den Kindern. Manchmal könnte es ja sein, dass die Kinder sie verletzen oder sie respektlos ansprechen, dann muss der Mann hier sie schützen, die Frau. Muss den Kindern sagen, so geht es nicht, das setzt jetzt eine Konsequenz bei den Kindern. Das bedeutet aber für den Mann, dass er die Frau auch studiert, denn die Frau ist anders als der Mann und man braucht schon ein Leben lang, um die Frau zu verstehen. Das verstehen die Männer jetzt. Ja, also die Frau ist in einem gewissen Sinne ein Geheimnis für den Mann, weil sie anders ist als der Mann. Aber man lernt sie kennen und der Herr hilft uns dabei. Und dann merkt man, aha, zum Beispiel, ich musste lernen zu telefonieren. Meine Mutter hat nie telefoniert, mein Vater auch nicht. Wir hatten lange Zeit gar kein Telefon. Meine Frau hatte immer Telefone, die haben immer telefoniert. Und als ich dann verheiratet war und mal weg war von meiner Frau eine Zeit lang, und ich habe dann am zweiten oder dritten Tag mal angerufen, da war ich ganz entsetzt, warum sie beleidigt ist. Ja? Ich habe doch angerufen am dritten Tag. Und da habe ich gemerkt, aha, ich sollte schon anrufen, schon wenn ich ankomme am Zielort. Und so, und nur mittlerweile habe ich es gelernt. Ist auch billiger mittlerweile. Ich habe damals sehr sparsam gelebt und dachte, ich muss jetzt nicht gerade jetzt anrufen. Ja, also weiter. Sie ermutigen, sehen, ob sie ihren Anforderungen gewachsen ist, sich zu viel aufgebürdet hat. Es gibt manche Frauen, meine ist auch so, die sich zu viel aufbürden, weil sie hingegeben sind. Die Frauen sind sehr stark in der Hingabe, aber sie sind manchmal nicht realistisch im Einschätzen der eigenen Kräfte. Und da muss der Mann helfen. Sagen, nein, das ist unmöglich. Das machen wir nicht. Das geht über die Kräfte und dann gibt's Probleme. Das verleiht ihr Sicherheit. Wenn der Mann vorausschaut und sich kümmert auch in dieser Sache. Weiter. Was bedeutet das jetzt für die Frau? Das heißt für die Frau, dass sie vertrauen muss, dass Gott ihren Mann an diesen Platz gestellt hat. Und dass Gott ihn auch ausrüstet für seine Aufgaben. Und dass Gott sie durch ihren Mann führt. Es ist also nicht so, dass die Frau ihre eigene Gedanken hat und Pläne und Aufgaben und sie laufen nebeneinander, jeder seine Sache. So ist es nicht. Es ist eben keine Partnerschaft. Es ist eine Ehe. Ich weiß, heute spricht man immer von Partnerschaft, aber es ist ein modernes Wort und das suggeriert, dass es keinen gibt, der sich unterordnet. Und das haben wir heute, das Dilemma. Die Frauen kommen nicht mehr auf die Idee, sich zu unterordnen, weil sie meinen, sie sind Partner. Gleichwertige Partner sind sie schon, aber in der Aufgabe und dem Platz und ihrer Bestimmung sind sie nicht haben sie nicht die gleiche Aufgabe und nicht den gleichen Platz. Das heißt, die Frau muss lernen, aha, jetzt bin ich dem Manne unterstellt. Übrigens, manche Bibelübersetzungen sind tendenziös und wahrscheinlich die sie in der Hand haben, auch. Ich sage nichts gegen die Schlacht und gegen die Elberfeld und so weiter, aber ich sage nur, wir müssen genau die Bibel übersetzen und manche Übersetzer waren sich nicht bewusst. Aber wenn eine Fußnote steht, dann ist es gut. In Römer 7, Vers 2. Schauen Sie mal, was bei Ihnen dort steht. Römer 7, Vers 2. Dort heißt es, hier geht es um das Gesetz, was das Gesetz sagt über Mann und Frau. Vers 2, denn die, jetzt kommt ein Wort, welche Frau? Die verheiratete Frau. Sehen Sie? Tendenziöse Übersetzung. Wissen Sie warum? Es steht nicht im griechischen Text. Wenn Sie eine Fußnote haben, ist gut. Aber hier sollte wenigstens die Fußnote sagen, hier steht nicht verheiratet. Was steht denn im Text? Im Text steht die dem Mann unterstellte Frau. Die dem Mann unterstellte Frau. Wenn sie heiratet, wird sie dem Mann unterstellt. Das Griechische steht aber nicht das Wort für verheiratet an dieser Stelle, sondern hier steht an dieser Stelle das Wort für unterstellt. Ja? Ich weiß nicht, warum die Übersetzer hier verheiratet schreiben. Keine Ahnung. Wenn eine Fußnote steht, ist gut. Also, auch der Bibelübersetzer ist hier sehr gefordert, genau das zu übersetzen, was der Text sagt. Die Frau ist durch die Ehe dem Mann unterstellt. Gott hat sie unterstellt. Und dann soll sie sich dementsprechend verhalten. Was bedeutet das für den Mann? Er formt seine Frau, indem er an seinem eigenen Charakter arbeitet. Der Mann ist ja der Vorangehende. Dann muss er auch im Charakter der Vorangehende sein. Auch in der Kleidung. Die Frau soll sehen, mein Mann kleidet sich auch keusch. Dann kleide ich mich auch keusch. Ja? Der Mann, wenn man über Kleidung der Frau redet, vielleicht kommen wir noch in dieser Woche ein bisschen so als Nebenzweig dazu, ich weiß nicht. Jedenfalls, wenn man über Kleidung redet, sollte man eigentlich zu den Männern sprechen, nicht zu den Frauen. Die Männer müssen wissen, was keusche Kleidung ist. Und sie sollen mit gutem Beispiel vorangehen. Treu und wahrhaftig, rein keusch, nüchtern und besonnen, selbstbeherrscht, diszipliniert, würdig, ehrbar, sanftmütig und geduldig, gottesfürchtig, lehrhaft, das heißt ermutigend, nicht zornig, nicht kritisierend, auch auf das äußere Erscheinen und Handeln achtend, gepflegt, höflich, pünktlich und so weiter. Kein faules Wort aus dem Munde, demütig. Das sind Dinge, die ich jetzt aus den Briefen der Apostel rausgeholt habe, vor allem aus 1. Timotheus 3. Das sind Charaktereigenschaften, jetzt weiß der Mann, woran er zu arbeiten hat. Das sind hier Charaktereigenschaften, die mindestens vorhanden sein müssen, wenn jemand ein Hirte wird. Da ist es Qualifikation, oder? Und wenn er das nicht hat, ist er disqualifiziert. Aber jedermann soll das aber anstreben. Jedermann soll so werden, wie hier steht. Da sind wir alle aufgerufen. Und hier noch, um das abzurunden, was macht jetzt der Mann, um seine Frau zum Blühen zu bringen? Also, wenn wir die biblischen Maßstäbe jetzt anlegen, praktische Anwendung. Das bedeutet, ihr Liebe zu zeigen. Die Frau ist auf Geborgenheit aus, sie möchte geliebt werden und sie möchte auch, dass sie das irgendwie merkt, dass er sie liebt. Nicht sagen, das habe ich dir damals bei der Hochzeit gesagt, dass ich dich liebe, was hast du denn jetzt? Ja? Das muss irgendwie zum Ausdruck kommen. Zum Beispiel, indem der Mann ihr Zeit gibt. Da ruft man die Frau an und ich sage, ja, 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 oh ja, 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 ja. Und zum Schluss sagt sie, danke für das gute Gespräch. Warum? Weil sie reden konnte. Ja? Ich habe ihr Zeit gegeben. Zuhören mit ganzer Aufmerksamkeit. Wertschätzung. Freundliche Worte, Komplimente. Aber bitte passen Sie auf mit Komplimenten. Die Frauen merken, ob sie echt sind oder nicht. Die müssen zum richtigen Zeitpunkt kommen. Jemand hat mal gesagt, einer sagt zu seiner Frau, ich liebe dich. Und der andere hat das gehört und sagt, wieso sagst du das gerade jetzt? Es passte irgendwie gerade nicht, das jetzt zu sagen. Er hat nämlich, sie hatten, ja, es war nicht echt. Es war eine Formel geworden. Wertschätzung ist also etwas, was man zeigt, auch durch das ganze Leben. Durch die Art, wie man mit der Frau umgeht, zeigt man Wertschätzung. Gemeinsame Unternehmungen. Manchmal ist es gut, wenn die Frau aus dem Umfeld genommen wird, dass sie jeden Tag hat. Der Mann, der hat immer Abwechslung, aber die Frau nicht. Nicht so viel. Oft sind es nur kleine Aufmerksamkeiten, dass die Frau weiß, er hat an mich gedacht. Ja, zu einem Zeitpunkt angerufen, wo sie es wirklich nicht erwartet hat und sie freut sich. Sie freut sich. Was, du hast jetzt an mich gedacht? Ja, jetzt habe ich an dich gedacht. Oder es ist, wie die Engländer sagen, a daisy a day, eine kleine Blume am Tag. Körperkontakt. Meine Frau hat sich mal einen Pullover gekauft und das war in Amerika damals, da stand drauf, hug me, Das bedeutet, bitte umarme mich. Da habe ich gemerkt, aha, das ist eine Botschaft. Ja. Die Frau, der Platz, Platzbestimmung und Aufgabe der Frau in der Ehe. Sie ist die Hilfe des Mannes. Im Hebräischen heißt es einfach Hilfe. Das bedeutet Gehilfin, ja, die Helfende. Nun, wie hilft sie dem Mann? Sie ist ihm untergeordnet. Im Epheser 5 lesen wir, Vers 22, Frauen, werdet solche, die den eigenen Männern untergeordnet sind, wie dem Herrn, wie ihr dem Herrn untergeordnet seid. Also nochmals, werdet solche, die den eigenen Männern untergeordnet sind, wie dem Herrn, wie sie dem Herrn untergeordnet sind. Wie sieht das aus? Nun, er sagt zuerst wie dem Herrn und dann sagt er, wie die Gemeinde Christus sich unterordnet, in Vers 24. Gerade so jedoch, wie die Gemeinde dem Christus untergeordnet ist oder wird, so sollen auch die Frauen den eigenen Männern untergeordnet werden, in allem, nämlich durch sich selbst untergeordnet werden. Sie sollen schauen, dass sie dahin kommen, so untergeordnet zu werden, wie die Gemeinde dem Christus untergeordnet ist. Die Gemeinde ist dem Christus untergeordnet. Das ist Tatsache. Er ist ja ihr Herr. Und so soll sich die Frau bewusst werden, der Mann ist in dem Sinne mein Herr, mein Haupt. Und ich bin ihm untergeordnet und das äußert sich jetzt. Das muss sich äußern. Und er sagt hier in allem. In allem, in jeder Hinsicht. Dort, wo der Mann jetzt Sünde fordern würde, das wäre die einzige Ausnahme. Aber das tut er normalerweise nicht, wenn er Christ ist. Da ist er was Sündiges fordert von ihr. Jedenfalls sollte es so nicht so sein. Da muss sie ihm nicht sich unterordnen, da muss sie ihm sagen, ja, in diesem Punkt würde ich dir gerne mich unterordnen, aber ich darf jetzt hier nicht. Weiter, als Gehilfin unterstützt sie den Mann, dass er seinen Dienst besser tun kann. Das hatten wir schon. Sie ist auf ihn ausgerichtet. Übrigens, eine Frau definiert sich aus ihrer Beziehung zu ihrem Mann. Beim Mann ist das anders. Der Mann definiert sich nicht selbst aus seiner Beziehung zu seiner Frau. Der Mann definiert sich aus seiner Beziehung zur Welt. Die Frau definiert sich aus ihrer Beziehung zu ihrem Mann. Und wenn die Beziehung zu ihrem Mann schlecht ist, ist das für eine Frau furchtbar. Für einen Mann, der hält es noch aus. Eine Frau, die hält es hier nicht aus. Hier sind Frauen anders. Dem Hause vorstehen, das ist auch Gehilfin des Mannes, weil der Mann außerhalb des Hauses tätig ist. Sie ist die Vizechefin in der Familie. Und sie, das Haus, ist ihr Revier. 1. Timotheus 5, Vers 14, ich weiß nicht, wie das bei Ihnen übersetzt ist, gibt ein paar leichte Unterschiede wahrscheinlich in der Übersetzung, aber bei mir steht 1. Timotheus 5, Vers 14, es ist also mein Wille, dass die jüngeren Witwen heiraten, Kinder gebären, den Haushalt leiten. Führen, den Haushalt führen, ist gut. Den Haushalt führen. Und in Titus 2, Vers 5, es ist noch stärker. Titus 2, Vers 5 ist eine interessante Wendung, die hier gebraucht wird. Die Frauen sollen sein, gesunden Sinnes und keusch und Wächterinnen ihrer Häuser. Sie sind die Wächterinnen, sie wachen über das Vorgehen in ihrem Revier. Ja, das ist das Haus. Sprüche 31, Vers 27. Wo habe ich meine? Sprüche 31, 27. Kann jemand vorlesen? Ich habe gerade meine Bibel nicht dabei.
Hinter dir, Thomas.
Hinter mir liegt sie. Ah, danke.
Thank you.
31, 27, da ist über die Frau die Rede, die das Lob der Frau oder diese ganze Hymne auf die Frau. Vers 27. Sie überwacht die Vorgänge in ihrem Hause, Wächterinnen ihrer Häuser. Sie überwacht. Weiter, Männer lieben, Kinder lieben, wird in Titus 2, Vers 4 erwähnt. Männer lieben, Kinder lieben. Denn Frauen muss das nicht so oft gesagt werden wie dem Mann. Es wird der Frau gesagt, aber es wird dem Mann öfters gesagt. Ich denke, wenn ich das richtig gezählt habe, 3-mal der Frau und 6-mal dem Mann. Also doppelt so viel. Das Lieben liegt der Frau ohnehin, dem Wesen der Frau leichter. Paulus betont in Epheser 5, in dieser Abhandlung, betont er die Schwächen. Deshalb sagt er den Männern, sie sollen lieben und die Frauen, sie sollen sich unterordnen. Dort sind die Probleme. Besonders. Kinder lehren. Die Kinder waren ja im Haus, waren zu Hause und die Frau war zu Hause und da gab es viel, viel Lehren. Aber der Vater lehrt auch Sprüche. Wenn Sie die Sprüche lesen, die ersten 5 Kapitel oder 6 Kapitel, dann sehen Sie immer wieder, höre auf die Unterweisung deiner Mutter und auf die Lehre deines Vaters. Junge Frauen lehren. Übrigens, ältere Frauen, hier sitzen einige ältere Frauen, das ist irgendwie vergessen worden in der Gesellschaft. Ältere Frauen haben eine Erfahrung und sollten diese Erfahrung den jüngeren Frauen weitergeben. Und jüngere Frauen sollen zu den älteren Frauen gehen und sich belehren lassen. Nicht im Internet googeln, sondern zuerst zu den Frauen gehen. Ja? In jeder Hinsicht. Frauen haben so viel, haben sehr viel gelernt. Eine gottesfürchtige Frau, die alt geworden ist, hat sehr viel Erfahrung und sehr viel gelernt. Und die kann den jungen Frauen jetzt sehr viel mitgeben, dass sie nicht die gleichen Fehler machen, die sie vielleicht selber gemacht hat und so weiter. Ältere Frauen sollen jüngere Frauen lehren. Es geht nicht um eine Bibelschule. Es geht hier um das Leben. Das ist aus dem Leben gegriffen. Ja? Wo man nur Gelegenheit hat, ja, darf man was weitergeben. Das bedeutet für die Frau, sie soll also loslassen. Nicht sie ist die, die den Mann formen muss, sondern Gott formt ihren Mann. Sie tut ihre Aufgabe. Die Frau soll sich nicht denken, ich mache mir den schon noch zurecht, meinem Mann. Das wird nicht gut gehen. Die Männer sind da empfindlich in dieser Hinsicht. Hindernisse zum Unterordnen ist heute besonders der Zeitgeist. Wir leben ja in einer Zeit, wo die Familie dermaßen angefochten wird wie nie zuvor. Und wir als Christen müssen wir mehr denn je die Prinzipien der Schrift achten. Wir dürfen nicht auf das achten, was die Leute und die Medien sagen und was immer wieder vorgelebt wird. Ein weiterer Hindernis ist die Unterdrückung der Frau früher. Und das ging dann in einem Pendelschlag, weil die Männer Frauen unterdrückt haben, statt zu lieben, entstand dann die Emanzipationsbewegung. Ja. Da sprach man dann von Rechten. Ja. Das war der Pendelschlag. Das ist immer schlecht. Ja. Das eine war schlecht und das andere war schlecht. Die biblische Mitte wäre hier die Lösung. Die Frau wird nicht unterdrückt, sondern geliebt und deshalb kann sie sich unterordnen. Mangelnde Liebe und Führung durch den Mann. Männer sind oft bequem gewesen oder falsch belehrt worden, von der Umwelt schlecht beeinflusst worden und haben ihre Verantwortung zu wenig wahrgenommen. Aber die Frau darf sich nicht ausruhen und sagen, ja, wenn mein Mann so schlecht ist, dann darf ich jetzt auch sündigen. Ja? Mein Mann sündigt und er nimmt seine Verantwortung nicht wahr. Jetzt tue ich auch sündigen und ich lasse mir nichts sagen von dem und so weiter. Das geht nicht. Das zerstört die Gesellschaft und das christliche Leben. Das Fleisch ist ein Hindernis. Unser Fleisch, das heißt unsere Dynamik des diesseitigen Wesens, die Kräfte des diesseitigen Wesens, das tendiert zum Bösen, zu dem, wie es die Welt umher macht. Und da muss man, also muss eine Frau lernen, eben gerade nicht mit dem Trend mitzumachen. Mangelndes Gottvertrauen ist auch ein Hindernis oft. Die Frau, die Gott vertraut, kann auch vertrauen, dass Gott sie in ihrer schwierigen Situation, wenn der Mann nicht so ist, wie er sein sollte, dass Gott sie segnen wird und ihr helfen wird. Sie darf deshalb nicht einfach gegen Gottes Gebot handeln. Ja, und zum Schluss hier ist noch ein kurzer Gedanke, was ist jetzt, ich habe noch ein paar Folien, aber ich merke, die Zeit läuft mir davon. Aber vielleicht diese eine Sache noch hier. Wenn sich jetzt, eine wichtige Frage, wenn sich jetzt die Frau nicht unterordnen will, was soll der Mann tun? Wie geht man biblisch vor? Durch gute Kommunikation mal die Sachen klären. Man muss sprechen. Wissen beide, was mit Unterordnung gemeint ist? Hat eine oder andere eine verdrehte Vorstellung von Unterordnung? Heißt Unterordnung einfach nur, alles, was ich sage, tust du? Ist hier wirklich das aus der Liebe motiviert, vom Mann her? Weiß sie wirklich, was Unterordnung, weiß er und weiß sie, was es heißt? In welchem Bereich unterordnet sie sich nicht? Meistens ist es in der Praxis so, dass es gewisse Bereiche gibt, wo sie Schwierigkeiten hat, sich zu unterordnen. Warum unterordnet sie sich nicht? In welchem Bereich nimmt er seine Verantwortung nicht wahr? Muss man miteinander sprechen, in einer ruhigen Atmosphäre, das Problem angehen. Das braucht ganz viel Einfühlungsvermögen des Mannes. Aber er muss Initiative ergreifen, er darf es nicht schleifen lassen. Es braucht Demut, Sanftmut und Langmut. Das sagt der Apostel Paulus. Unser Leben soll immer geprägt sein von Demut und von Sanftmut und Langmut, egal in welcher Situation wir stehen und wie schwierig die Ehe wird. Weiter dienen, sachlich bleiben, positiv bleiben, lieben, Sachen ansprechen, die angesprochen werden sollen, in der richtigen Art und Weise. Dann Verantwortung übernehmen, mit der Hilfe des Herrn, schauen, wo habe ich jetzt nicht Verantwortung übernommen. Manchmal ist es so, dass man durch so ein Gespräch herauskriegt, ich bin auch schuld. Ich bin auch als Mann. Ich habe jetzt auch ein Problem. Manchmal ist es nicht der Fall. Manchmal ist das Hauptproblem die Frau. Es gibt ganz verschiedene Konstellationen. Braucht viel Kraft und Weisheit, aber mit der Hilfe des Herrn ist es möglich, die Sache zu klären. Vielleicht ist die Frau einfach auch falsch unterwiesen von der Umwelt, dass sie nicht verstanden hat, was ihre Aufgabe und ihr Platz und ihre Bestimmung ist in der Ehe. Das bedeutet aber auch für den Mann, bereit sein zu leiden. Es gibt Situationen, wo Gott den Mann die Tür zuschließt, es ändert sich nichts in der schwierigen Situation in der Ehe und er muss leiden. Und durch das Leiden führt er auch schon, dass er eben gerade nicht so reagiert, wie man jetzt reagieren würde. Das ist schon ein Stück Führung, die er dann übernimmt. Und Gebet, er hat Gott auf seiner Seite. Der Mann und Gott sind in der Mehrzahl. Und er hat Gott auf seiner Seite und Gott wird helfen. Das Wichtigste ist nicht aufzugeben, nicht einfach die Verantwortung abzuschieben. Gerade viele Männer machen das und sagen, also dann mach, was du willst und mir ist es egal. Das ist eine falsche Haltung. Ja. Resignieren ist nie die Lösung. Und Rückzug, sich zurückziehen ins Büro oder in die Arbeit und einfach nicht mehr heimkommen, ist auch nicht die Lösung. Ich bin stark für alles, indem der mich stets innerlich kräftigt. Philipper 4, Vers 13. Wo sein Auftrag ist, wo Gottes Auftrag ist, dort ist auch seine Kraft. Gott ist da und es ist sehr wohl möglich, auch mit einer schwierigen Ehefrau eine gute Ehe zu führen. Und mit dieser Frau und mit diesen Kindern. Mir hat einer gesagt, ja, mag schon sein, dass es schwierige Frauen gibt, aber meine Frau, die ist absolut, also unterster Punkt. Ja. Mit meiner Frau schafft es niemand. Ja. Nun, wenn der Mann so denkt, wird es schwierig für die Ehe, weil dann ist er nicht bereit zu lernen. und er rechnet zu wenig mit Gott. Kann ja sein, dass es schwierig ist. Kann sein, dass es sehr, sehr schwierig ist. Aber dann muss er bereit sein zu leiden und zu warten. Und er muss aber auch dann Vorbild sein. Er darf noch nicht sagen, mach, was du willst. Wir schließen hier. Morgen kommen wir dann, geht es dann weiter über diese fünf Bereiche der Ehe. Und dann möchte ich dann noch auch über, wir schauen dann, wie weit wir kommen, möchte ich dann über das Thema reden, der Mann und die Frau in der Gemeinde. Wir schließen mit Gebet. Ist gut?
Ja.
Dann stehen wir dazu auf. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir so gebaut sind, dass wir uns nach dir ausrichten, dass wir gut funktionieren, wenn wir uns an Gott wenden und an die Prinzipien des Wortes Gottes. Wir beten, Herr, dass wir wieder, dass wir zunehmen. Zunehmen an Weisheit, an Erkenntnis, dass unsere Ehen gesunde Ehen werden, dass wir lernen, was du uns in der Ehe zeigen möchtest und durch die Ehe auch an unseren Charakter. Ich bitte dich, Herr, dass du weiter eine Bereitwilligkeit gibst zu diesem wunderbaren Werk. Danke, dass du mitten hineinkommst in die Ehe, wo zwei Sünder heiraten, zwei sündige Menschen auf engstem Raum zusammenleben und alles offenbar wird von dem Charakter des Menschen. Und der beste Weg zur Heiligung, der beste Mittel zur Heiligung, Heiligung zu lernen. Ich danke dir, Herr, dass du uns diese Dinge gegeben hast und die Ehe gegeben hast. Und ich danke dir für die Schönheit, für die Freude, die eine so enge Beziehung zu leben in dieser Welt, wo Christus mittendrin ist. Wir danken dir, dass du uns zu Beziehungswesen erschaffen hast. Amen.
Amen.
Amen.